Deutsche Welle. Fokus Asien.
In Bombay sind mehr als 100 Menschen bei einer Bombenserie getötet worden. Und China ärgert sich über Frankreichs Präsident Sarkozy und sagt den geplanten Gipfel mit der EU ab. Das sind zwei unserer Themen heute im Fokus Asien. Mein Name ist Günther Birkenstock. Das Luxushotel Taj Mahal Palace and Tower ist ein Wahrzeichen Bombays. Prinz Charles, Bill Clinton und die Beatles haben in dem Palast logiert, der 1903 am Ufer des Arabischen Meeres gebaut wurde. Jetzt ist das Hotel gemeinsam mit anderen touristischen Orten zur Zielscheibe islamistischer Terroristen geworden. Gestern Nacht explodierten in der Stadt mehrere Bomben. Das Taj Mahal Hotel und ein weiteres Luxushotel wurden von den Terroristen gestürmt, Gäste als Geiseln genommen. Inzwischen ist das Hotel wieder unter der Kontrolle der Polizei. Mehr als 100 Menschen sind bei den Anschlägen ums Leben gekommen. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Dietrich Reetz vom Zentrum Moderner Orient an der Freien Universität Berlin. Herr Reetz, der Anschlag auf das Taj Mahal Hotel ist von besonderer Dimension, aber er ist nicht der erste Anschlag, der erste islamistische Anschlag in Bombay. Wer genau steckt dahinter?
Man kann sicher zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe, die sich Dekan Mujahideen nennt. Die ist bisher nicht weiter bekannt geworden, aber es werden Verbindungen hergestellt zu einer anderen Gruppe, den Indian Mujahideen, die sich wiederum für andere islamistische Anschläge zuständig erklärt haben in der Vergangenheit. Und diese Gruppe soll aus Resten der indischen islamischen Studentenorganisation SIMI, wie auch einer Terrororganisation Lashkar-e-Taiba hervorgegangen sein, die in Kaschmir hauptsächlich operiert.
Ist das eine starke Gruppierung?
Diese Lashkar-e-Taiba ist in Südasien sehr bekannt. Sie ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor gut 20 Jahren wohl direkt vom pakistanischen Geheimdienst und Militär gegründet worden, um sowohl im Konflikt in Afghanistan als auch in Kaschmir zu intervenieren. Hat sehr enge Verbindung mit verschiedenen islamischen Schulen und Gruppen in Pakistan selber und ist in Bezug auf Indien, vor allen Dingen in Bezug auf den Kaschmir-Konflikt aufgefallen.
Wie stark sind denn grundsätzlich fundamentalistische Ideen unter Indiens Muslimen verbreitet?
Die indischen Muslime, die ja mit 150 Millionen genauso zahlreich sind wie die Bevölkerung Pakistans, obwohl sie in Indien selber nur 14% der Bevölkerung ausmachen, sind ja äußerst heterogen. Und man muss sagen, dass die große Masse, vielleicht 95-98% der indischen Muslime, friedlich selber leben und mit ihren Nachbarn zusammenleben. Gleichwohl ist auch unter indischen Muslimen in den letzten Jahren eine stärkere Hinwendung zur Religion zu verzeichnen. Da gibt es nach wie vor eine sehr enge Verbindung auch zwischen religiösen Einrichtungen in Indien, in Pakistan und in Bangladesch. Allerdings muss man auch sehen, dass die militanten oder terroristischen Aktivitäten nicht wirklich oder nicht unbedingt durch besonders religiöse Aktivisten verübt werden, also nicht durch Schüler, die aus den sogenannten Madrassen kommen, sondern meistens durch Studenten, die eine Art Reislamisierungserfahrung gemacht haben, gebrochenen Biografien, sich auch selber zu Verlierern der Modernisierung rechnen und ein eher gebrochenes Verhältnis zu ihrer eigenen Tradition und auch zur Moderne haben.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Muslime machen nur rund 14% der Bevölkerung aus in absoluten Zahlen. Aber ist Indien das Land mit der drittgrößten islamischen Gemeinde weltweit? Welche Haltung hat der Staat gegenüber den Muslimen?
Indien bemüht sich mit vielen Mitteln, die Muslime zu integrieren und Konflikte zu entschärfen. Dabei sind Konflikte, die unter Berufung auf den Islam verübt werden, nur eine von vielen Konfliktlinien in Indien. Wir haben in den letzten Monaten eine generelle Zuspitzung von ethnischen und religiösen Konflikten wieder zu verzeichnen, die Indien ja auch schon seit Jahrzehnten Plagen, sowohl von Hindus als auch in Assam und auf tamilischer Seite. Indien bemüht sich, die Muslime, die generell zumindest zu einem großen Teil als nicht so gut für die Modernisierung gewappnet gelten, ihnen zur Seite zu stehen und besondere Bildungsangebote zu machen. Doch das ist ein strukturelles Problem, was nur langfristig gelöst werden kann.
Das waren Einschätzungen von Dietrich Reetz vom Zentrum Moderner Orient an der FU Berlin. Herr Reetz, herzlichen Dank. Eigentlich war schon alles arrangiert. Am nächsten Montag hätte die chinesische Regierung und die Regierungschefs der EU zum 11. EU-China-Gipfel zusammenkommen sollen. Vor allem die Frage, wie man gemeinsam auf die Finanzkrise reagieren könne, sollte dort erörtert werden. Nun hat Peking das Treffen kurzerhand abgesagt. Die Gründe dafür fasst Petra Altenrath zusammen.
Frankreich allein trage die Schuld, dass der für kommenden Montag geplante EU-China-Gipfel abgesagt worden sei. Der Gipfel hätte in keiner guten Atmosphäre stattfinden können, begründete China. Der französische Präsident Sarkozy hatte geplant, das geistige Oberhaupt der Tibeter, den Dalai Lama, nach dem EU-China-Gipfel zu treffen. Unter solchen Umständen jedoch könnten keine Ziele erreicht werden, hieß es aus dem chinesischen Außenministerium. Der Dalai Lama ist in den Augen der chinesischen Regierung ein Lügner im Mönchsgewand. Wie bereits in der Vergangenheit betonte die chinesische Regierung, dass der Dalai Lama versuche, die Unabhängigkeit Tibets zu erreichen und China zu spalten. Peking lehne entschieden Kontakte zwischen ihm und ausländischen Führern ab, sagte ein Regierungssprecher. Das Außenministerium mahnte Frankreich, die Tibet-Frage angemessen zu behandeln. Obwohl Peking den EU-China-Gipfel abgesagt hat, betonte das chinesische Außenministerium, dass es entschlossen sei, die guten Beziehungen mit Europa aufrechtzuhalten.
Zur Entscheidung der chinesischen Regierung, Petra Altenrath. Die EU bedauert in einer ersten Reaktion die Absage. Man habe ehrgeizige Ziele gehabt, heißt es in einer Pressemitteilung, und spricht offiziell nur davon, dass der Gipfel verschoben sei. Wie sich Pekings Ärger langfristig auf die europäisch-chinesischen Beziehungen auswirkt, ist dabei nicht klar. Matthias von Hein kommentiert.
Über Monate wurde der EU-China-Gipfel vorbereitet. Beamte beider Seiten wälzten Akten, formulierten Papiere, tauschten E-Mails aus. Jetzt hat China den für Montag im französischen Lyon geplanten Gipfel kurzfristig platzen lassen. Der Anlass: Die EU feiert im polnischen Danzig die Verleihung des Friedensnobelpreises vor 25 Jahren an den Gründer der unabhängigen polnischen Gewerkschaft Solidarność, Lech Walesa. Auch der Dalai Lama ist eingeladen, schließlich ist er selbst Träger des Friedensnobelpreises. Und natürlich wird er dabei auch den derzeitigen Vorsitzenden des EU-Rates treffen, eben Nicolas Sarkozy. Die chinesische Regierung wittert in diesem Treffen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik China. Aber sie findet ganz offensichtlich nichts dabei, sich massiv in die Reisepläne und Terminkalender europäischer Politiker einzumischen. Die aber haben völlig recht, wenn sie sich nicht von Peking vorschreiben lassen, wen sie treffen dürfen, wann und wo. Erst vor kurzem hat das EU-Parlament den chinesischen Bürgerrechtler Hu Jia zum diesjährigen Träger des Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit gekürt. Da reagierte China noch mit der Gelassenheit, die einer Regionalmacht auf dem Sprung zur Supermacht ansteht. Aber als die EU-Abgeordnete Helga Trüpel diese Woche die unter Hausarrest stehende Frau von Hu Jia besuchen wollte, wurde sie von chinesischen Beamten daran gehindert. Das Klima zwischen beiden Seiten kühlt sich ab. Die Verschiebung des EU-China-Gipfels kommt in einer ungünstigen Zeit. Gerade angesichts der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise wollte man die strategische Partnerschaft vertiefen. Beide Partner brauchen einander, die Wirtschaften sind eng verflochten. Und weil Chinas Staatspräsident Hu Jintao das weiß, hat er am Dienstag in Griechenland einen bahnbrechenden Vertrag unterzeichnet. Für ein Investment von 4,5 Milliarden Euro darf China 35 Jahre lang den Containerhafen von Piräus verwalten. Dieses Investment macht nur Sinn, wenn man an weiter wachsenden Austausch von Waren glaubt. Ein Paradebeispiel für pragmatische chinesische Politik. Aber sobald es um Tibet geht, scheinen irrationale Reflexe die Handlungen zu bestimmen. Zusätzlich wurde bekannt, dass die Leiterin des bei der Kommunistischen Partei maßgeblichen Büros für Tibet abgelöst wurde. Sie galt als moderat. Für die Zukunft verheißt das wenig Besserung.
Soweit der Kommentar von Matthias von Hein. Die deutsche Wirtschaft in Vietnam, das ist unser Schwerpunkt im Fokus Asien in dieser Woche. In den letzten Tagen waren teure Autos, IT-Dienstleistungen und die Lebensmittelbranche Thema. Heute geht es um den wahren Luxus und zwar um feinste handgenähte Hemden. Auf der Innenseite der Hemden ist ein deutscher Name eingenäht, die Stiche aber setzten vietnamesische Arbeiterinnen. Esther Broders hat sich die Produktion zeigen lassen.
Das einzige Problem bei unseren Produkten ist, sie werden süchtig danach. Das ist der einzige Nachteil.
Langsam fährt Christian von Daniels mit den Händen über eine Seidenbluse, lässt den Stoff durch seine Finger gleiten. Der Chef des Mönchengladbacher Edeltextilherstellers Van Laak steht mitten in einer der Produktionshallen seines Unternehmens am Stadtrand von Hanoi. Um ihn herum sitzen ca. 100 Mitarbeiterinnen in langen Reihen neben und hintereinander an ihren Maschinen. Sie schneiden Stoffe zu, nähen Knopflöcher, fertigen hier in Vietnam pro Jahr rund 600.000 Hemden, Blusen oder Poloshirts, die dann überall auf der Welt verkauft werden. Konzentriert verrichten die Schneiderinnen ihren Job. Einige schauen kurz auf, als der Firmenchef vorbeigeht, andere arbeiten einfach weiter. Christian von Daniels steuert auf einen vollbehängten Kleiderständer zu.
Hier stellen wir das sogenannte Handmade-Hemd her. Bei dem sind wesentliche Teile des Vorderteils von Hand hergestellt, Nähte, aber vor allem auch die Knopflöcher. Und das ist sozusagen das Beste und Wertvollste, was Sie im Hemdenmarkt überhaupt bekommen können.
Im Geschäft kostet so ein Hemd dann je nach Stoff zwischen 180 und 250 Euro. Luxusware aus dem Hause Van Laak, made in Vietnam. Eine Erfolgsgeschichte mit Tradition. 1993 und damit noch zu Zeiten des US-Wirtschaftsembargos eröffnete das Unternehmen als erstes deutsch-vietnamesisches Joint Venture mit einem lokalen staatlichen Partner seine Produktionsstätte in Hanoi. Seit mittlerweile 5 Jahren ist das Werk aber eine 100%ige Van Laak-Tochter. Neben dem Standort in Vietnam verfügt die Bekleidungsfirma außerdem über ein Werk in Indonesien sowie 4 weitere in Tunesien. Herzstück des insgesamt 10.000 Quadratmeter großen Firmengeländes in Hanoi sind die beiden riesigen Produktionshallen, in denen sich ein Arbeitsplatz an den nächsten reiht. 515 Mitarbeiter sind zurzeit bei Van Laak Vietnam beschäftigt, Tendenz steigend. Und die überwältigende Mehrheit der Angestellten, gut 90%, sind Frauen, auch in Führungspositionen. So wird das vietnamesische Werk von einer Frau geleitet und auch der Stellvertreterposten ist in weiblicher Hand, in der von Frau Hang. Die ca. 50-jährige Dame hat zu DDR-Zeiten in Deutschland studiert, ist so etwas wie ein Van Laak-Urgestein. Sie ist seit der Gründung des vietnamesischen Werks mit dabei.
Ich glaube, wir arbeiten hier sehr frei, können wir viel selber die Entscheidung geben. Natürlich, wir haben sehr große Hilfe von Deutschland, von unserer Mutter. Und die Ergebnisse bis jetzt, Qualität ist sehr gut, deswegen wir fühlen uns hier sehr gut.
Um Spitzenqualität nach internationalen Standards garantieren zu können, beschäftigt das Unternehmen nur Fachkräfte. Und die bildet Van Laak auch selbst aus. In den letzten 3 Jahren sind insgesamt 350 Lehrlinge zum industriellen Modeschneider geschult worden. Ein Job bei Van Laak ist begehrt. Das betont Firmenchef Christian von Daniels immer wieder.
Wir zahlen im Durchschnitt 70-80% über dem Mindestlohn. Das sind ungefähr 120 Dollar im Durchschnitt. Aber Sie müssen heute, wenn Sie Fluktuation niedrig halten wollen, müssen Sie für gute Mitarbeiter müssen Sie schon mehr zahlen.
120 US-Dollar netto am Monatsende für 48 Arbeitsstunden pro Woche. Für Schneiderinnen in Vietnam ist das viel. Der Mindestlohn liegt derzeit bei 65 Dollar. Daneben bekommen die Mitarbeiter freie Verpflegung in der Kantine und es gibt einen kostenlosen Transportservice mit hauseigenen Bussen. Besonders stolz aber ist Christian von Daniels auf den Firmenkindergarten.
Es arbeiten hier keine Kinder. Die Mitarbeiter können die mitbringen zum Spielen.
Bis zu 40 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren werden im Van Laak Kindergarten betreut, während ihre Mütter an den Nähmaschinen sitzen. Es gibt Spielzeug, Computer und 2 Kindergärtnerinnen. Luxuriöse Bedingungen, nicht nur für vietnamesische Verhältnisse. Van Laak setzt Maßstäbe auch für andere Unternehmen. erklärt Jan Nöther, Leiter der Deutschen Außenhandelskammer in Vietnam.
Sicherlich ist es so, dass gerade ein Unternehmen wie Van Laak Vorbildfunktion genießt für nicht nur das deutsche Investment, sondern für das gesamte internationale Investment in Vietnam. Die sozialen Themen, die verankert wurden, zum Beispiel ein Betriebskindergarten und auch die innerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, die sind hervorragend. Ja, Van Laak bezahlt faire Preise, erwartet eine faire Arbeit, kümmert sich aber um die Mitarbeiter.
Unterm Strich allerdings kann das Unternehmen trotz alledem in Vietnam deutlich kostengünstiger produzieren als in Deutschland. Kritik, Van Laak würde Arbeitsplätze aus der Heimat abziehen und in Billiglohnländer verlegen, weist Christian von Daniels allerdings weit von sich.
Ich habe in Deutschland 150 Arbeitsplätze übernommen, wir haben heute 230. Wer hat in den letzten 5 Jahren 70% Zuwachs bei der Beschäftigung gehabt? Sehr wenige Unternehmen. Der Grund ist, dass wir global operieren, in der Beschaffung und im Absatz. Natürlich haben wir den Absatz auf globaler Ebene gesteigert, aber auch nicht nur im Ausland, wie viele andere, weil ich immer sage, wenn du zu Hause keinen Erfolg hast, dann hast du es woanders auch nicht. Und wir schaffen uns hier auch neue Käufer, indem wir sie hier anfüttern. Auch die ersten Führungskräfte von uns können ja heute schon Van Laak kaufen im Handel.
In der Hemdenfabrik in Vietnam hat sich Esther Broders umgesehen. Das war es für heute im Fokus Asien. Am Mikrofon war Günter Birkenstock.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle.